Hallo Leonie, wir starten heute etwas untypisch, da wir uns nicht im Café befinden, sondern in der Bar. Deswegen, wie trinkst du denn deine Fassbrause?
Meine Fassbrause am liebsten eiskalt und die Sorte Apfel.
Sehr gut, also ich habe es tatsächlich noch nie getrunken, aber ich habe hier die Sorte Orange vor mir stehen.
Ja, sind alle gut, um das direkt vorwegzunehmen.
Okay, ist gut. Sind nicht alle hervorragend, ich habe mich für die Zitrone entschieden und die ist wirklich gut.
Okay, perfekt, dann sind wir alle schon mal zufrieden, wunderbar. Herzlich willkommen zum Podcast Auf ein Espresso mit. Hier sprechen mit bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur. Unser Anliegen ist es, unserer Hörerschaft durch prägnante Fragen Zugang zu den Erfahrungswelten von diesen Menschen zu ermöglichen und uns davon inspirieren zu lassen. Mein Name ist Simon.
Und ich bin Philipp und wir freuen uns sehr, dass wir heute in der Jodelade in Köln sitzen dürfen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir Leonie Fiebig als Gast bei uns haben. Sie ist nicht nur studierte Sportwissenschaftlerin und Kölsch-Werbebotschafterin, sondern ist natürlich auch aktuelle Weltmeisterin. Danke, Leonie, dass du bei uns bist und natürlich noch herzlichen Glückwunsch zum Weltmeisterschaftssieg.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Genau, also unsere erste Frage, Bobfahren. Ein Wintersport, da denkt man direkt an kalte, verschneite Länder, vereiste Bobkanäle. Ich muss sagen, Philipp und ich hatten uns in der Vorbereitung schon gedacht, dass wir die Typen für einen Sportart in einem wärmeren Gebiet wären. Wie kommt denn so eine selbsternannte Frostbeule wie du dazu, den Sport zu machen?
Ja, es war eigentlich eher eine Schnapsidee, als ich mit Ende 20 dann nochmal auf die Idee gekommen bin, doch nochmal in Leistungssport zu gehen. Eigentlich habe ich schon Anfang 20 den Leistungssport an Nagel gehangen und hatte dann aber über ein wissenschaftliches Projekt, wo ich als studentische Hilfskraft mitgearbeitet habe, bin ich dann mit Bobfahrern und generell Wintersportlern in Kontakt gekommen. Ja, und dann habe ich so die Athleten gesehen, die Statur und dachte so, boah, da würde es eigentlich gut reinpassen, auch mit meiner leichtathletischen Vorausbildung. Ja, und dann kam eins zum anderen und innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, stand ich auf der Anschubbahn und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht.
Wortwörtlich, ne, im Bob.
Ja, genau. Ja.
Noch schnell einen schlechten Witz eingeholt. Sehr gut.
Du hast in deiner Karriere jetzt schon ziemlich viele Preise abgeräumt. Du warst Weltmeisterin geworden, wie schon erwähnt. Du hast 4-mal Gold beim Weltcup geholt und du fährst Zweierbob. Das heißt, du bist nie alleine in deinem Bob, sondern immer mit einer Pilotin. Wie wichtig ist da das Zusammenspiel von Pilotin und Anschieberin?
Ja, also es sind eigentlich zwei Einzelleistungen, die zusammengewürfelt werden, aber natürlich ist man auch irgendwo ein Team. Und wenn es menschlich funktioniert, das ist ein sehr großes Geschenk, muss aber nicht unbedingt. Also ich hatte schon beide Fälle und ich muss sagen, letztendlich, man steht oben an der Bahn und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und ich habe, ja, statt Bestzeiten und Rekorde bin ich sowohl mit einer Pilotin, wo ich sage, okay, das war eine rein, ich sag mal, geschäftliche Beziehung, und auch mit Piloten, wo ich sage, okay, da könnte sich auch was mehr draus entwickeln, freundschaftlich oder auch nach dem Sport. Und ich muss aber sagen, das Zweitere ist wesentlich angenehmer, weil man natürlich 24 Stunden aufeinander hängt in der Saison. Man ist 4 Monate unterwegs, man teilt ein Zimmer, man trainiert zusammen, man fährt im Bob zusammen, man isst zusammen, man macht alles zusammen, und das natürlich, ja, wenn das menschlich passt, ist das ein sehr großes Geschenk.
Ja, das glaube ich. Weil du es gerade angesprochen hast, eben die Routine im Bobsport und auch gerade während der Saison, würde uns auch interessieren, wie sieht denn der Alltag aus? Also ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen. Geht man da ins Gym oder in die Eishalle oder chillt man da im Sommer, ganz lapidar gesagt? Wie sieht es denn aus?
Also im Sommer trainieren wir eigentlich jeder an seinem Standort. Also ich jetzt in Köln, meine jetzige Pilotin beispielsweise in Wiesbaden. Also jeder ist da, wo er wohnt, und macht sein Athletiktraining. Das ist Kraft, Sprung, Sprint und einmal die Woche Techniktraining. Für mich ist das beispielsweise in Winterberg. Und ja, dazu kommen halt noch ein paar so Termine, die man hat, Sponsorentermine oder die Steuererklärung muss gemacht werden, sowas darf natürlich auch nicht dazukommen, aber letztendlich ist es ein Vollzeitjob. Man hat den ganzen Tag damit zu tun, wenn man nicht trainiert, dann regeneriert man oder hat halt, wie gesagt, die anderen Termine. Und im Winter ist es dann so, dass wir ab Oktober, November von Bahn zu Bahn reisen und dort dann Weltcup für Weltcup fahren.
Cool. Du hast gerade schon die Termine mit Sponsoren angesprochen. Das hat man manchmal vielleicht gar nicht auf dem Schirm, wenn man an Leistungssportler denkt, dass das ja sicher auch ein großer Teil der Arbeit ist. Was sind da deine Erfahrungen damit, auch mit der Förderung vom Sport hier in Deutschland?
Also wir haben eigentlich in Deutschland ein sehr gutes oder hilfreiches System. Wir haben zum Beispiel Bundeswehr und Polizei, gibt es die Möglichkeiten, dass man da da unterstützt wird. Ich bin beispielsweise bei der Bundeswehr und das ist schon ein großes Privileg. Na, dann weißt du, du bist Sportsoldatin, du kriegst dein monatliches Gehalt. Man muss aber dazu sagen, das reicht dann für die normalen Lebensunterhaltungskosten, für Versicherung, Wohnung, Essen und was halt noch so ansteht. Aber diese Extrakosten, die durch den Sport anfallen, wie Trainingslager oder Geräte oder irgendwelche Weiterentwicklungen, wen man sich noch ins Team holen möchte, man muss ja auch gucken, dass man ständig irgendwie sich optimiert und nicht stehen bleibt. Und da kommen ja ganz viele Sachen jährlich dann neu auf einen zu. Und dafür braucht man dann Sponsoren und Unterstützer, die dich da ein bisschen auffangen. Ja. Und dir das auch ermöglichen.
Ja. Ja. Wir hatten vorhin schon kurz vor dem Interview über den Verbund Kölner Athleten gesprochen. Könntest du da vielleicht dazu was sagen? Weil wir haben gelesen, da ist auch ein Anliegen quasi, die Bezahlung zu thematisieren von Leistungssportlern.
Genau, wir haben letztes Jahr den Verbund Kölner Athleten gegründet, wo ich Mitgründerin bin, mit dem Hintergrund, dass wir A, mehr Aufmerksamkeit für unsere Randsportarten schaffen möchten, weil es ja doch relativ viel um Fußball geht. Und auf der anderen Seite auch ein langfristig gesehen finanzielles Fördersystem für eben die Athleten und unsere Leistungen schaffen wollen. Und das funktioniert auch super gut in vielen Städten wie Düsseldorf und Hamburg, aber Köln hinkt da noch so ein bisschen hinterher. Und deswegen, dadurch, dass wir nicht die Unterstützung bekommen haben von Stadt, Wirtschaft und Politik, wie wir uns das erhofft haben, haben wir das dann jetzt selber in die Hand genommen.
Wenn du es schon ansprichst, dann muss ich da natürlich noch mal kurz einhaken. Wie blickst du auf diese absurden Summen, die man zum Beispiel im Fußball verdient?
Ja, absurd ist ein gutes, ist ein gutes Wort. Also für mich ist völlig klar, dass die natürlich auch das Fußballer mehr verdienen. Die füllen ganze Stadion. Bei uns an der Bobbahn sind es, wenn es hochkommt, 500 Leute gefühlt. Und das finde ich auch völlig gerechtfertigt, dass die mehr verdienen. Was unser Ziel halt ist, ist, dass man halt ja, das ein bisschen noch nicht mal fairer gestaltet, aber auch einfach, dass wir davon auch irgendwie, dass man uns auch in irgendeiner Form unterstützt, dass wir quasi auch unsere Leistung bringen können und vor allem auch für den Nachwuchs, dass es auch interessant bleibt und irgendwo auch reizvoll bleibt, weil sonst sterben ja die Sportarten irgendwann aus, weil finanziell attraktiv ist für die meisten nicht.
Ja, klar. Also dann schaut auf jeden Fall mal auf der Website vorbei. Das haben wir auch schon gemacht. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Du hast ja gerade schon angesprochen, eben, dass es auch einen Teil deines Privatlebens einnimmt, eben Sponsorentermine, sich gerade um sowas zu kümmern, um deine privaten Anliegen. Da würde es jetzt immer auch deswegen auch interessieren, wie sieht es denn da aus, beziehungsweise Privatleben? Wie viel Raum bekommt es? Wie managst du das? Was muss man vielleicht auch opfern?
Also privat, dadurch, dass sehr viel ins Training fließt und man auch einen unglaublichen Fokus haben muss, ist das natürlich sehr schwierig, auf möglichst vielen Hochzeiten zu tanzen. Und da muss man sehr viele Abstriche machen. Also im Sommer fast weniger als im Winter, weil da kriegt man das irgendwie noch unter. Da kannst du sehr viel frei organisieren und für dich entscheiden und ein bisschen was umstrukturieren. Aber auch da muss man sehr viel sehr zurücktreten. Und im Winter, da ist es halt, da ist es sehr rar, dass man da irgendwie mal weggeht oder Freunde trifft oder so, weil oftmals muss ich auch absagen, weil irgendwelche, dann die Kinder von meiner Cousine zum Beispiel krank sind und ich denke so, nein, ich kann das nicht riskieren, wenn die ein bisschen rumhusten und ich habe in einer Woche einen sehr wichtigen Weltcup zu fahren, kann ich einfach nicht riskieren. Und das sind dann so Momente, ja, die sind dann sehr schwer, wo man denkt, boah, ist es das alles wert? Aber wenn man dann Weltmeister wird, denkt man so, ja, das war's.
Absolut.
Wie schaffst du es da dann immer so, die richtige Priorisierung zu finden? Also du hast gerade schon gesagt, da muss man dann immer abwägen, aber ich stelle mir das sehr hart vor, dann im Alltag immer die richtige Entscheidung in Anführungszeichen zu treffen.
Ja, ich musste lernen, einfach Nein zu sagen und das zu akzeptieren, dass eben nicht alles geht, dass so gewisse Sachen auch ihre Opfer benötigen und da hatte ich jetzt sehr viel Zeit und Übung, das zu trainieren.
Das glauben wir, ja. Welche Rolle spielt dann dein, sag ich mal, Unterstützungsteam um dich rum? Also Familie, Freunde, Trainer, Teamkollegen? Welchen Stellenwert haben die da?
Ja, einen sehr großen. Ohne, ich sage immer, Weltmeister wird man nicht alleine. Und klar, ob es der Trainer ist, der dich 5 Jahre lang trainiert hat, ob es die Mama ist, die dich mit Essen versorgt und dich hinfährt, wo du immer du auch hin musst, wenn es mal irgendwie brenzlig wird oder so, das ist schon sehr viel wert. Und Freunde, klar, ich meine, die müssen halt auch viele Abstriche machen. Ne? Wenn ich dann mich 3 Monate mal nicht melde, dann nehmen die mir das nicht unbedingt krumm, sondern haben da auch Verständnis für. Und das bedeutet für mich sehr viel, weil ohne so ein familiäres und freundschaftliches Umfeld und auch einfach ein gutes Team wird das für mich nicht funktionieren.
Was uns noch interessiert hat, als erfolgreiche Sportlerin hast du ja auch viele Fans und Unterstützer. Da vielleicht eine Frage, wie gehst du denn damit so mit öffentlicher Erwartung um? Also steht jetzt der Weltcup an, du weißt jetzt so irgendwie, alle achten auf dich, deine Familie, deine Freunde, Firmen, vielleicht auch Leute, die du jetzt persönlich gar nicht kennst, die dir irgendwie auf Social Media folgen oder sowas. Wie gehst du denn da so mit dem Druck und der öffentlichen Erwartung um?
Also ich mache mir eigentlich nie zu viele Gedanken. Ich mache einfach mein Ding, das, was ich trainiert habe, und versuche das auch gar nicht so unbedingt an mich ranzulassen. Und die Öffentlichkeit gehört halt dazu. Ne? Das ist Teil davon und das wusste ich von vornherein. Ich weiß noch, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, musste ich irgendeinen Wisch unterschreiben vom Verband, wo man gefühlt alle Persönlichkeitsrechte abgegeben hat. Da stand so unterm Strich, dürfen alle was über dich schreiben, was auch immer sie wollen, überall, egal wann und egal was. Ich so, ja, das möchte ich nicht unterschreiben. Und dann kam halt die Antwort, ja, dann kannst du den Job nicht machen. Ich so, was? Ja, habe ich unterschrieben, musste ich unterschreiben. Und ja, deswegen, also Öffentlichkeit ist halt auch man ist halt eine öffentliche Person und das gehört dazu. Aber trotzdem versuche ich halt einfach nicht so viel, ich versuche einfach mein Ding zu machen und gar nicht so, ja, natürlich hat man Druck, aber den nicht so an sich ranzulassen.
Stichwort öffentliche Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt so in Köln unterwegs bist, sprechen dich ja auch Leute an, so auf deinen Weltcupsieg oder einfach so auf deine berufliche Erfolge oder sowas?
Witzigerweise in Köln mittlerweile ja, gerade ja. Hier, wenn ich im Jodelladen oder so bin. Und dann weiß ich manchmal nicht, weil es kommt dann auch immer sehr vertraut mir vor, so, ja, Leonie, und coole Leistung. Und ich denke so, oh Gott, kennen wir uns? Und dann ist das immer so, weiß nicht, muss ich den jetzt kennen? Das kommt schon vor, das ist immer ein bisschen unangenehm oder teilweise halt auch witzig.
Cool. Als Sportlerin hast du ja auch total viel gesehen. Also egal, ob es jetzt der Weltcup ist, verschiedene Länder, dein Training, deine Teamkameraden. Welche Reise oder welcher Wettkampf ist dir vielleicht auch besonders im Gedächtnis geblieben? Und was schätzt du denn so an der Lebensweise als Profisportlerin? Wir haben schon gehört, man muss auch viele Abstriche machen. Aber was sind jetzt vielleicht auch so die positiven Seiten, wo du sagst, so, hey, mega geil, und das ist so eine meiner Hauptgründe, warum ich einfach es gern habe, Leistungssportlerin zu sein?
Also erstmal die erste Frage, welche Reise? Was auf jeden Fall sehr prägend war meine erste WM mit Anna Köhler, mit meiner Pilotin, die in Whistler war, auf der schnellsten und mit herausforderndsten Bahn der Welt. Da hatte ich auch schon zwei Stürze im Jahr zuvor. Und das war für mich sehr aufregend. Weil es halt wieder Whistler war, schnellste Bahn, WM, erstes Mal WM. Und das war ein sehr super schön, aber auch mega schwierige Zeit. Und ich weiß noch, wo wir beim letzten Lauf, du hast ja vier Läufe bei der WM, und das war so ein befreiendes Gefühl, als wir dann über die Ziellinie gefahren sind und da ist der ganze Druck einfach abgefallen. Wir sind, glaube ich, Siebter geworden oder so, das war aber auch nicht das Thema. Und das ist mir auf jeden Fall sowohl im positiven als auch im negativen Sinne sehr im Gedächtnis geblieben.
Cool. Genau, und was schätzt du so an der Lebensweise? Also wie gesagt, wir haben ja gehört, vieles auch vielleicht ein bisschen negativ oder schränkt einen auch so ein bisschen ein, gerade im Privatleben. Was sind so die positiven Seiten, wo du sagst so, hey, geil, das ist das Coole irgendwie auch an deinem Leben als Profisportlerin?
Man kann sich relativ viel frei einteilen, zumindest im Sommer, das finde ich ganz gut. Man braucht halt auch eine hohe organisatorische Fähigkeit, wo ich jetzt nicht sagen will, ich bin darin Experte, aber irgendwie musste man das dann doch ein bisschen lernen. Und einfach, also ich persönlich kann sagen, was gefunden zu haben, wo du zu den Besten der Welt gehören kannst. Und weil das ist ja ein super großes Privileg, egal in welchem Gebiet, zu den Besten der Welt zu gehören. Und dann diese Vision zu haben und die Mission zu haben, das auszubauen, das dein Talent auch zu nutzen. Und das muss ich sagen, das werde ich, wenn das irgendwann mal, wenn ich aufhöre, wenn ich meine Karriere beende, werde ich das sehr vermissen. Oder ich finde was Neues.
Zum Thema, du findest was Neues. Was hast du noch so für Pläne, die du gerne umsetzen würdest oder irgendwelche Punkte, wo du sagst, die möchtest du unbedingt noch verwirklichen, wenn du so in die Zukunft blickst?
Also ich habe gelernt, nicht zu viele Türen ständig irgendwie offen zu halten, sondern ich mache jetzt den Leistungssport so lange, wie ich das Gefühl habe, ich kann den machen oder möchte den machen. Ich hatte nämlich sonst immer mir 5 Plan A, Plan B, Plan C und da noch ein bisschen. Und da wollte ich noch bei der ESA und die Masterarbeit und Veröffentlichung und so. Und ich habe halt gemerkt, man muss sich so auf eine Sache fokussieren, wenn man wirklich oben mitmischen will. Deswegen gucke ich einfach von Jahr zu Jahr und kann jetzt auch noch nicht sagen, wo ich mich dann irgendwie in 4 Jahren sehe oder so.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir verfolgen dich weiter.
Das sicherlich.
Ja. Wenn es wie bei dir um riesige Erfolge geht, also Weltmeisterschaft, Weltcup-Siege, wie du gesagt hast, ist es ein Privileg, da einfach bei den Besten der Welt mitzuspielen. Auf so Wegen zu großen Erfolgen gibt es ja auch immer Durststrecken, wo dann mal was nicht so gut läuft. Wie gehst du damit um? Vielleicht, wir haben gelesen, du warst damals bei den Winterspielen 2022 nur als Ersatzanschieberin dabei. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, es ist natürlich, das war so mit der größte Rückschlag. Und ja, ich sage immer, oder ich habe versucht, einfach stärker zurückzukommen, was ja auch ganz gut geklappt hat.
Absolut.
Nee, ich denke mir mal, man muss irgendwie die Niederlagen dann auch erstmal akzeptieren und dann versuchen, irgendwie was Gutes draus zu machen oder sich zu fragen, okay, was will mir jetzt das Leben damit sagen? Kann ich bei Olympia nicht beantworten, aber ja, und das auch einfach als Erfahrung zu sehen und ja, das Beste draus zu machen. Und ich sage immer, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ne?
Stark, ja.
Das stimmt, ja. Wir haben auch schon jetzt gerade gehört, wo du es erzählt hast, wir merken, da schwingt einfach total viel Leidenschaft mit. Und ist ja auch eigentlich, glaube ich, einer der Gründe, warum du häufig gesagt hast, das will ich auf jeden Fall machen. Die Leidenschaft und eben, das ist unsere Frage, wie ist das Verhältnis von eben dieser Leidenschaft zum langfristigen Erfolg?
Also ohne Leidenschaft geht das gar nicht. Man hat so viele Hürden und so viele Rückschläge, Niederlagen zu überwinden und mit denen, die man irgendwie handeln muss. Deswegen ohne Leidenschaft wird das gar nicht, da wird man, glaube ich, an der zweiten Hürde, wird man sagen, okay, nee, das war's ja. Also wenn ich hier an mein Training denke in Köln, wie teilweise schwierig, umständlich das ist, wenn ich diese Vision, diesen Plan, dieses Ziel nicht gehabt hätte, hätte ich das nicht durchgehalten, glaube ich.
Aus eigener Erfahrung weiß ich eben auch, dass so die Motivation ist im Sportbereich, bei mir auf jeden Fall in kleinerem Maßstab, aber sich auch gut auf Uni und zur Arbeitswelt übertragen lässt. Ich habe einfach gemerkt, so wenn man so lernt, im Sport durchzuhalten, sich nochmal irgendwie nochmal alles zu geben, egal ob jetzt auf dem letzten Kilometer beim Joggen oder die letzten Wiederholungen im Fitnessstudio, die Art der Denkweise und diese Motivation lässt sich eben auch ganz gut so auf das Durchhaltevermögen, zum Beispiel beim Lernen applizieren oder sowas. Ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und eine der Eigenschaften von Leistungssportlern, die ich auch so faszinierend finde und so bewundere, sind eben diese Auf-den-Punkt-Konzentration. Also so zu wissen, so jetzt zählt es, jetzt alles abzuliefern, alles, was man, worüber man sich so lange vorbereitet hat, in diesen einen Moment zu stecken, diese Punktkonzentration eben. Und wie geht es da dir? Also wie bringst du deine Konzentration, deine Leistung auf den Punkt? Gibt es da vielleicht irgendeine so eine mentale Herangehensweise oder irgendwie so ein Mantra, so das du hast? Oder wie du bringst du eben deine ganze Leistung eben auf diesen einen Moment?
Also ich hatte vorher immer ein paar Routinen, die ich mir irgendwie angeeignet habe, wo ich wusste, okay, jetzt komme ich in diesen Fokus. Das habe ich mir aber irgendwann abgewöhnt, weil ich wollte unabhängig sein, weil ich muss eine Leistung bringen. In jedem Umfeld, in jeder Situation, egal ob es regnet oder schneit, ich muss halt abliefern. Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, dass ich da jetzt irgendwie eine spezielle Routine oder so habe, sondern ich bin da irgendwie, ich komme dann in so einen Tunnel, aber ich weiß, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, der ist dann halt da. Und dann kriege ich auch nicht so wirklich was um mich rum mit. Und ich weiß halt einfach, ich muss jetzt performen. Also ich weiß auch, wenn ich verkacke, dann ist das scheiße. Ja. Und das dann manchmal so ist ein bisschen, setzt einen selber sehr unter Druck, aber so funktioniert das für mich. Und dann bin ich wirklich, dann stehe ich fast gefühlt allein an der Bahn und ich höre auch nicht, ob Leute jubeln oder ob die da was reinrufen oder ich höre gar nichts. Ein bisschen höre ich dann wieder was, wenn ich dann drin sitze. Dann ist das so, als ob sich das nochmal irgendwie rückwirkend abspult, was die letzten 5 Sekunden passiert ist. Aber ansonsten bin ich da komplett in meinem Tunnel und ja, baller da alles rein, was ich habe.
Würdest du sagen, man kann das trainieren, in den Fokus reinzukommen, dieses die Außenwelt komplett ausblenden und nur in seiner Leistung sein?
Ja, also was ich manchmal noch mache, ist, mich dann einfach auf den Atem zu konzentrieren, wenn ich zum Beispiel total nervös bin, was ja normal ist, also bei jedem Weltcup, stehst du dann da oben und natürlich kriegst du um dich herum ein bisschen was mit, aber ich fokussiere mich dann meistens auf den Atem und halt einfach auf die Sache an sich. Ich gucke dann nochmal die Bahn runter, gucke in Bob rein, ob alles stimmt, gucke meine Pilotin an, wenn die dann da ihr Ding macht, weiß ich auch, okay, perfekt, Ja, und dann geht's auch schon los.
Verrückt. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, irgendwie was da für einen Druck auf einen lassen muss. Aber dann ist es ja gerade gut, wenn man in so einen Tunnel eben reinkommt und so die Welt ein Stück weit um sich herum ausblenden kann. Du hast auch gerade schon angesprochen, eben dieser Druck. Man ist eben scheiße, wenn verkackt, hast du gesagt. Wie gehst du da so mit der Angst um? Also irgendwie dann auch mit der, vielleicht auch mit der Furcht, vielleicht auch zu scheitern oder irgendwie im falschen Moment nicht alles oder im richtigen Moment nicht alles geben zu können. Wie versuchst du dich da eben nicht beeinflussen zu lassen? Ist es gerade dieser Tunnel eben, mit dem du das versuchst, ein bisschen auszublenden? Oder wie gehst du eben auch mit dieser, vielleicht mit dieser Angst vor dem Verlieren um?
Also ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Ich mache halt einfach, ich mache mein Ding und ich weiß, ich habe trainiert, ich habe da alles reingelegt und wenn es nicht klappen sollte, wie jetzt zum Beispiel bei Olympia, dann weiß ich aber, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, was ich hätte tun können und deswegen habe ich eigentlich gar nicht so viel Angst davor oder so, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß, wenn ich am Start stehe, dann rufe ich das ab, was ich abrufen kann und ja, das war es eigentlich
dazu. So im größeren Bild, wie bist du damit umgegangen und wie gehst du immer noch damit um, wenn sich so Prioritäten und Ziele in deinem Leben verschieben, jetzt zum Beispiel, als du im Master warst und dich dann entschieden hast, du machst jetzt erstmal Leistungssport, Bob?
Ja, für mich war das sehr schwer, da diesen Cut zu machen, weil ich eigentlich immer so einen Ausweichweg haben wollte,
ja.
Falls das irgendwie nicht klappt. Das war ja auch schon ein Risiko, ne? Mit Ende 20, da hören die meisten auf. Ich war jahrelang aus dem Leistungssport raus. Ich wusste, da ist sehr viel Konkurrenz. Es gibt nur 2 bis 3 Plätze als Anschieberin. Und da natürlich dann irgendwie so diesen Schritt zu machen, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, auch dann zur Bundeswehr zu gehen und zu wissen, ich bin jetzt auch eine von den Sportsoldatinnen. Ja, das war für mich ein großer Schritt. Ich wollte unbedingt meinen Master fertig machen, dass ich wusste, okay, ich habe meine Ausbildung und meine Masterarbeit fertig endlich, die mich dann, weiß ich nicht, wie viele Jahre gekostet hat. Das war immer so eine On-Off-Beziehung. Und als ich das dann fertig hatte, dachte ich mir, okay, ich bin abgesichert. Ich kann auf jeden Fall, falls das jetzt irgendwie schief läuft oder so, kann ich Fuß fassen. Das war für mich eine Beruhigung, wo ich dann auch bereit war, das Risiko einzugehen.
Okay, cool. Ja, was ich mich noch gefragt habe, weil du eben auch vorher gesagt hast, eben man hüpft dann so in den Bob und dann ist mit seiner Pilot unterwegs. Ich habe mal so ein bisschen zu diesen Bob-Teams recherchiert. So ein Bob zum Beispiel ist ja auch wahnsinnig teuer. Also ich habe gelesen, irgendwie für so einen Zweier-Bob 75.000 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Also irgendwie absurde Summen. Da fährt man praktisch dann mit so einem Luxusauto diesen Röhren runter. Wie ist das eigentlich? Weil ich habe mich gefragt, müsst ihr das selber finanzieren oder irgendwie so? Oder also müsst ihr selber was beisteuern oder wird das alles gesponsert? Oder wie ist das?
Also wir arbeiten mit der FS zusammen, okay. Beim Institut in Berlin, die baut unsere Bobs und die werden, ich glaube sogar, das ist staatlich unterstützt. Von daher haben wir da jetzt keine, also wir kaufen jetzt nicht den Bob ab für 70.000 Euro.
Okay, ja, Gott sei Dank.
Wir müssen uns um die Kufen kümmern oder eher die Piloten, zum Beispiel um Kufen, um Transporter, um alles halt, was da drumherum ist, aber die Bobs, die kriegen wir gestellt.
Das heißt, ihr müsst den Bob dann zur Weltmeisterschaft transportieren lassen, oder wie?
Ja, wir transportieren ihn dahin, wir schleppen den, wir bereiten den vor, wir haben da keine Leute für, nein.
Krass, ich dachte, das ist jetzt ja so Formel 1-mäßig, da steht dann so dein Team, du fährst in die Boxengasse rein und dann wechseln die deine Kufen und dann geht's weiter oder so.
Das denkt irgendwie jeder, ja, und wie kommt der Bob dann da oben an den, ja, wir fahren den, wir transportieren den, wir schleppen den, wir sind 6 Stunden am Kufenschleifen und polieren und, ja.
Verrückt. Und also wird der einfach auf den Transporter aufgeladen oder wie kann man sich das vorstellen, wirklich? Ja.
Vorne dann ist ein 3-Sitzer, krass. Hinten sind 2 Bobs drin, Monobob und 2er Bob und der ganze andere Kram. Und dann geht es von Köln, Wiesbaden, wo auch immer, nach La Plagne 13 Stunden.
Wow.
Ja. So ist das nämlich dieses Jahr. Wir fahren nach La Plagne und wir haben schon gegoogelt, das sind irgendwie 12 Stunden irgendwas. Und ich dachte so, das müssen wir noch 2 Tage aufteilen und selbst dann ist das noch Hölle.
Das heißt, was wird dann gemacht? Ein Podcast nebenher gehört auf der Autobahnfahrt oder einfach gute Gespräche geführt? Oder?
Ja, oder ein bisschen Party. Ich versuche mal meine kölsche Musik den Leuten unterzujubeln, aber ja, klappt mal mehr, mal weniger.
Ich wollte gerade sagen, wie erfolgreich bisher, also semi.
Ja, mal so, je nachdem welches Team.
Je nachdem, wie hoch die Toleranzschwelle ist, bis dann umgeschaltet wird. Okay, stark.
Nee, aber wir wechseln es da meistens ab und die Zeit geht schon rum zu dritt, aber es ist natürlich trotzdem eine Strecke. Wenn du dann auch noch hinten über 300 Kilo drin hast, kannst du noch nicht so schnell fahren. Dann schneit es vielleicht noch, dann brauchst du Schneeketten, dann Vollsperrung, ich meine, ne, wer kennt es nicht bei so langen Strecken.
Verrückt.
Und ja, da haben wir auf jeden Fall viel Dreisamkeit.
Vielleicht könntest du noch kurz was sagen zu den Sportsoldaten, Sportsoldatinnen, mhm. Weil ich glaube, die meisten von unseren Hörern haben nicht auf dem Schirm, was es damit auf sich hat.
Also Sportsoldatin bedeutet quasi, dass ich von der Bundeswehr finanziert werde und freigestellt bin für meinen Sport. Also ich habe quasi, ich muss auch eine Ausbildung machen, aber das ist eher abgespeckte Version. Und den Rest bin ich quasi, oder den größten Teil des Jahres bin ich freigestellt, um meinen Sport zu machen.
Aber das heißt, du...
Er hat aber als Soldat geführt.
Ach krass, ja. Das heißt, du bist eigentlich Soldatin.
Ja, also Sportsoldat.
Ja, genau, ja. Aber das heißt, du musst trotzdem eine Grundausbildung so eine verkürzte machen, ja, oder wie ist das?
Ja, 4 Wochen. Die normale, glaube ich, 3 Monate und bei uns war das 4 Wochen. Bei uns sind alle Ausbildungen 4 Wochen.
Oh.
Und da habe ich dieses Jahr auch meine letzte.
Das heißt, 4 Wochen morgens...
Feldwebel.
Echt? Verrückt? Ja. Cool. Glückwunsch. Danke. Das heißt, du musst dann morgens um 6 aufstehen und wie kann man sich vorstellen, dann noch ein paar Runden joggen und dann geht es irgendwie zum Drill oder wie?
Ja, so ungefähr.
Krass.
Ich weiß noch einmal, die Grundausbildung habe ich im April, glaube ich, gemacht und das war so mega kalt und wir waren irgendwie 5 Uhr irgendwas, mussten wir da draußen antreten. Kann auch sein, dass 6 gewesen war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es war super kalt und du musst als Gruppe ziehst du entweder die Jacke an oder nicht. Also es müssen alle einheitlich aussehen. Wir haben uns halt irgendwie entschieden, eine Jacke nicht anzuziehen. Und mir war so kalt und ich stand da vorne so voll am Zittern und dann der Ausbilder so, Wiebeck, ist Ihnen kalt? Ich so, wissen Sie, was da hilft? Bewegung. Ja, und dann mussten wir einmal um die Kaserne und ich da und alle haben mich gehasst. Ich dachte so, ja, sorry. Mir war einfach so kalt, ich konnte das nicht verhindern.
Oh Gott, okay, krass. Auf jeden Fall eine eindrückliche Erfahrung, sicher.
Ja. Das war auf jeden Fall sehr prägend.
Gut. Genau, also ich glaube, hier sind wir auch schon tatsächlich am Ende. Also vielen Dank für das spannende Interview. Am Ende bitten wir aber die Gäste immer noch unseren Hörern einen kurzen Espresso to go mitzugeben, in Form von eben 3 Dingen, die du vielleicht Menschen in unserem Alter so für ihren Lebensweg mitgeben würdest. Vielleicht so Dinge, die du sagst, irgendwie das ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen oder irgendwie so deine, die Erkenntnisse, die dir irgendwie gekommen sind, die du gern weitergeben würdest. Was würdest du unseren Hörern da mitgeben?
3 Dinge?
Vielleicht auch 2.
Okay, ich überlege gerade mal, wenn es um Erfolg geht, kann ich nur sagen, wenn ich das früher gewusst hätte oder das früher irgendwie erfahren hätte, ist es okay, Fehler zu machen. Und es ist auch gut, wenn man Fehler macht. Die gehören halt dazu, weil ich habe immer Angst, Fehler zu machen, ich als kleiner Perfektionist. Mhm. Aber manchmal, oder ja, je früher man sie macht, desto besser ist es. Da hätte ich mir, glaube ich, einiges ersparen können im Nachhinein, wenn man einfach mal den Mut gehabt hätte, vielleicht auch mal zu verkacken. Ja, und dann, ich... nie aufzugeben, dass man einfach, wenn man ein Ziel hat, einem bewusst ist, dass man super viele Hürden wahrscheinlich überwinden muss und dass es nicht einfach ist und zu 90% der Zeit das auch nicht mit Jubel und Toll und Lachen verbunden ist, sondern dass es halt auch sehr viel mit Durchhaltevermögen, Kritik, die man bekommt und ja, einfach unglaublich viele Hürden und ja, dass man da dran bleibt und sein Ziel nicht aus den Augen verliert.
Ja. Cool. Danke, dass du uns nochmal so eine Essenz mitgegeben hast. Jetzt natürlich die spannende Frage, wann ist denn die nächste Chance, dich mal im Fernsehen zu sehen? Was ist der nächste Wettkampf, der so ansteht?
Also die Wettkampfsaison startet dieses Jahr, ich glaube Ende November in China. Ja, da kann ich direkt mal mein olympisches Trauma aufarbeiten.
Okay, auch im Auto hin, oder?
Ja, da ist zum Glück, da werden die Bobs hingeflogen. Und ja, ab November, dann Ende November startet die Weltcup-Saison und für uns die Qualis sind September, Oktober, da starten die. Da müssen wir uns quasi intern qualifizieren als Anschieber, mhm. um ja, auf die Schlitten zu kommen. Und November bis März, glaube ich, ist die Saison und im Februar ist dann hier Heim-WM in Winterberg. Ja.
Okay, das heißt für dich ein Heimspiel.
Heimspiel, ja, mit dem Jobtitelverteidigung, was ultra hart wird, weil zu jagen ist immer leichter, als gejagt zu werden.
Ja, klar.
Ja, oben an der Spitze zu bleiben, ist sicher nicht ohne.
Ja, aber stark. Das ist die Challenge für dieses Jahr.
Ja, so, dann vielen Dank auch an die Jodelade, wo wir jetzt nämlich gerade sind, hier unsere schöne Fassbrause genießen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Bar. Kommt da auch gerne mal vorbei, wenn ihr mal in Köln seid. Auch danke, dass wir hier drehen durften natürlich. Und ganz besonders natürlich auch nochmal ein Dank an dich, Leonie, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und für das mega coole Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Danke euch.
War schön. Danke.